Gott hört das Gebet seiner Kinder, wenn sie zu ihm beten. Und manchmal schickt er Menschen, wenn wir ängstlich sind. Und so war das auch in dieser Gemeinde in Thessalonich. Die Menschen waren voller Angst. Sie hatten Bedenken, ob sie nicht den Tag des Herrn verpasst haben, dass sie es nicht gemerkt haben. Und dann führt Paulus im 2. Thessalonicher, im 2. Kapitel, in den ersten Versen, führt er das aus und erklärt ihnen, nein, davor, bevor der Tag kommt, muss noch etwas geschehen. Und unter anderem sagt er, dass es im Vers 10, dass es um Menschen geht, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben und deshalb verloren gehen. Sie glauben der Lüge und sie haben Gefallen an der Ungerechtigkeit. Das sind so die letzten Gedanken, die letztes Mal gelesen wurden. Und jetzt lesen wir ab Vers 13, die 2. Thessalonicher 2, ab Vers 13 bis Ende, 13 bis 17. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Wie gesagt, es beginnt ein neuer Abschnitt und wir hatten das schon mal hier auch betont und das wissen wir auch einfach, dieses kleine Wörtchen, aber, das ist ein sehr wichtiges Wort im Sinne der Richtung. Hier wird die Richtung in eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Davor ging es um die Ankunft Jesu, aber dann geht er in die Details, was davor geschehen wird. Und Paulus spricht von dem Abfall, von dem Antichristen, von den Menschen, die nicht glauben wollen, die mehr der Lüge glauben. Und dann heißt es, wir aber. Und jetzt wird der Fokus ganz in eine andere Richtung geschwenkt. Und jetzt geht es um drei verschiedene Personengruppen. Einmal um die Apostel selber. Dann geht es um die Empfänger, Vers 14. Und die letzten Verse, Vers 15 geht es um die Empfänger und Vers 16 und 17, da geht es um unseren Gott im Himmel. Die erste Personengruppe, die Apostel, die dieses Evangelium verkündigt haben. Wir aber, Richtungswechsel, jetzt wird der Fokus anderswo gelenkt und jetzt richtet Paulus die Gedanken oder die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die Gruppe der Verkündiger, die zu ihnen das Evangelium gebracht haben. Und hier sagt er wieder einen Satz, der das zweite Mal in diesem zweiten oder Worte, die das zweite Mal vorkommen in diesem zweiten Thessalonicher Brief. Wir aber sind schuldig. Schuld oder andere Übersetzungen sprechen von einem Muss, aber hier ist es ist schon die Rede von einer Schuld, von einer Verpflichtung, die beglichen werden muss. Sie muss beglichen werden. Ich dachte einfach eine Frage in den Raum stellen. Wir können auch reinrufen, was sind wir schuldig uns gegenseitig als gläubige Menschen? Was sagt die Bibel? Woran erinnern wir uns? Was sind wir uns gegenseitig schuldig? Liebe. Bleibt nichts anderes schuldig außer der Liebe. Die kann, ja, was sind wir auch noch schuldig uns gegenseitig auch zu tun? Schuld, Verpflichtung, die beglichen werden muss, Verpflichtung den Geschwistern gegenüber. Nochmal? Vertrauen? Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, aber ich habe jetzt dieses Wortchen Schuld, wo wirklich diese Schuld vorkommt. Darf ich kurz daran erinnern, an die Begebenheit, die Fußwaschung, was hat Jesus gesagt? Auch ihr seid schuldig, euch gegenseitig die Füße zu waschen, wie ich das getan habe. Schuld. Ja. Was sind wir gegenseitig schuldig? Gibt es bestimmt viele Bibelstellen, aber Liebe, das ist gut, das freut mich, dass es, ja, bleibt nichts anderes schuldig außer der Liebe. Da dürfen wir immer im Verzug sein, um das verschenken zu können. Frage, was sind wir Gott schuldig? Natürlich alles. Ja? Römer 3, wir können uns daran erinnern, Römer 3, es ist keiner, der gerecht ist vor Gott, der irgendwie was vorweisen könnte. Ich glaube 3, Vers 19, wir sind allesamt Sünder und mangelndes Ruhms vor Gott, der Ehre, der Herrlichkeit. Und wir sind alle Schuldner vor Gott. Aber die Bibel lehrt doch, dass Gott uns frei gemacht hat. Durch das Kreuz, durch den Tod Jesu Christi sind wir frei gemacht worden. Sind wir immer noch schuldig? Sind wir immer noch Schuldner Gott gegenüber? Bitte? Zu danken. Danke. Das ist ein klares Gebot. Zu danken. Zu danken. Ja. Es gibt viele Gebote in der Bibel und die Jesus lehrte sehr eindeutig, dass in erster Linie tut meine Gebote, weil er mich liebt. Und wer mich liebt, der wird meine Gebote tun. Das beides hängt so eng zusammen. Ja. Aber gerade im Zusammenhang mit Schuld, mit diesem Wort Schuld, habe ich, wir können zu Hause noch mehr suchen, habe ich dreimal das gefunden, wo wir Gott etwas schulden. Einmal, wer sagt, dass er in Jesus bleibt, steht in 1. Johannes 2, Vers 6, der ist auch verpflichtet, der ist schuldig, so zu leben, wie er gelebt hat. Und das zweite Mal wiederholt sich zweimal. Das haben wir eben gelesen. Wir sind Gott schuldig. Was? Zu danken. Ja? Können wir uns erinnern? Ich lese den Vers nochmal. Wir aber müssen, es wird unterschiedlich übersetzt, aber da ist dieses Wort Schuld, Verpflichtung. Wir aber haben die Verpflichtung Gott gegenüber alle Zeit. Welche Verpflichtung? Für euch zu danken. Irgendwie hat mich das besonders angesprochen. Mir schien das so, dass ich diese Worte so nie gelesen habe in der Bibel. Ich habe bestimmt den Thessalonicher Brief öfter gelesen, aber so habe ich das nie gesehen. Was sind wir schuldig vor Gott zu danken, Gott gegenüber zu danken? Wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder. Welcher Balsam für eine verängstigte Seele, ja? Wenn wir das noch mal kurz an die letzte Bibelstunde dran denken, dieses lasst euch nicht erschüttert, die waren voller Angst. Das war doch so entscheidend wichtig, den Tag des Herrn zu verpassen. Das geht doch gar nicht, sie waren voller Angst. Und jetzt werden sie angesprochen. Paulus hat es erklärt. Und jetzt spricht er sie nochmal an, wir aber sind schuldig, für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, geliebte Menschen, von Gott geliebte Menschen. Und dann nennt er den Grund, was ist die Verschuldung, die er oder die Gruppe der Apostel, der Verkündiger des Evangeliums, welche Verpflichtung müssen sie Gott gegenüber begleichen? Da spielt Schuld und Zinsen und so eine Verpflichtung, die beglichen werden muss. Was sind wir euch schuldig? Wir sind Gott allezeit, wir verpflichtet, für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung. Das ist der eine Grund. Gott hat euch erwählt zur Rettung. Brüder, und da sind wir, stehen wir in der Pflicht, gestern, als wir zusammen mit den Brüdern hier uns getroffen haben, in einer ganz kleinen Runde haben gebetet, irgendwie gingen mir diese Gedanken so durch. Ja, ich bin so dankbar für meine Brüder. Ich bin so dankbar. Aber auch wenn ich das nicht so fühle, das will ich mir mitnehmen für meine nächsten Tage, die der Herr noch schenkt. Ich will diese Verpflichtung, die ich Gott gegenüber habe, will ich versuchen, soweit wie ich kann, will ich versuchen, sie zu begleichen, indem ich Gott danke für meine Brüder. Gott danken. Ich dachte heute Abend nicht unbedingt so stark, der Gedanke der Erwählung zu betonen. Ich dachte mit uns einfach diese Stelle aus Römer 8, 29 und 30 zu lesen. Da erklärt Paul diesen Gedanken der Erwählung, der Vorkenntnis Gottes. Einfach, dass wir diese Verse uns lesen, Römer 8, Vers 29, aber unseren Fokus heute Abend auf das Dank richten. Wir sind Gott schuldig, wir sind verpflichtet, meine von Gott geliebten Brüder, Gott zu danken. Römer 8, 29 bis 30, da lesen wir. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Gottes gleichförmig zu sein. Vers 30, die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er auch berufen hat, diese hat er gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Einfach diese Stichworte, die Reihenfolge, die Paulus uns hier vorgibt, diese Reihenfolge in der Erwählung, wie Gott Menschen erwählt, vorher erkannt, vorher bestimmt, vorher berufen, dann gerechtfertigt und verherrlicht. Einfach, das ist die Reihenfolge, die die Bibel vorgibt. Aber ich wollte hier den Fokus auf das Danken richten nochmal. Ja, es wird das zweite Mal in diesem Brief erwähnt, der gleiche Wortlaut. Das erste Mal lasen wir das in 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder. Die gleiche Worte. Wir sind verpflichtet, Gott alle Zeit für euch zu danken. Wofür zu danken? Für euren Glauben und eure Liebe, die wachsen. Ja, und der Glaube haben wir gesehen, ganz besonders kam er darin zum Vorschein, dass diese Menschen glaubten, auch wenn wir durch Täler der Dunkelheit gehen, Gott ist auf unserer Seite, er hat uns nicht vergessen und er wird das letzte Wort sprechen. Und da sagt Paulus, wenn wir daran denken, dann müssen wir von euch reden in den Gemeinden. Wir sind schuldig vor Gott für euch zu danken. Wie oft? Ich wage das fast nicht zu wiederholen, aber es steht immer wieder, alle Zeit, immer wieder. Gott danken für meine Brüder. Und hier genauso, wir sind verpflichtet, alle Zeit Gott zu danken für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch erwählt hat. Erwählt. Von Anfang an, ich denke schon, dass der ganze Zusammenhang davon spricht, von Anfang, vor Beginn der Schöpfung an, hat Gott diese Menschen erwählt zur Rettung, zum Heil. Er wusste, dass diese Menschen sich zu ihm wenden werden. Welch ein Kontrast zu der Gruppe, von der wir ein paar Verse davor gelesen haben. Menschen, die nicht glauben wollten. Wie lasen wir von denen? Menschen, die Wahrheit nicht angenommen haben, die die Liebe zur Wahrheit ablehnen, die der Lüge glauben und Gefallen an der Ungerechtigkeit haben. Da gebraucht die Bibel nie das Wort Erwählung. Aber in Bezug auf gläubige Menschen lesen wir immer wieder, Gott hat euch erwählt zur Rettung. Er hat es vorher erkannt, vorher bestimmt und dann erwählt zur Rettung vom Herrn, geliebte Brüder. in der Heiligung des Geistes und im Glauben an der Wahrheit, wozu ihr auch berufen hat durch unser Evangelium. Nochmal, erwählt hat zur Rettung an, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu ihr auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Nochmal zusammengefasst, was war die Verpflichtung, der Grund der Verpflichtung, für diese geliebt, von Gott geliebte Brüder zu danken? Verpflichtung, die man alle Zeit einlösen sollte, für Brüder zu denken, dass Gott euch erwählt hat und dass Gott euch gerufen hat. Für diese zwei Dinge, die stehen im Vordergrund. Erwählt und gerufen. Wir lesen oft, wird das mit berufen übersetzt, aber eigentlich steht das Wort rufen, gerufen. Menschen werden gerufen. Und Paulus sagt, das ist so ein Grund zum Danken, dass von Gott geliebte Brüder, dass ihr erwählt wurdet und gerufen wurdet durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Auch wieder, hier wird in kurzen, wenigen Versen doch sehr, sehr tiefe, weitgehende theologische Wahrheiten werden hier zusammengefasst. Einfach in diesen kurzen, knappen Versen wird hier das zusammengefasst, dass Gott Menschen weiß, er erkennt es vorher, er weiß um die Menschen, die gerettet werden. Er bestimmt sie vor, er ruft sie. Und dann aber, wie ruft Gott die Menschen? Durch unser Evangelium. Dann denke ich, okay, wie geht das? Gott, du tust doch dein Werk und dann durch die gute Botschaft. Und nun nimmt Paulus sich auch wieder mit hinein als die Verkündiger. Genau, Gott gebraucht Menschen. Und wenn David heute im Heim das Evangelium predigen wird und wenn Menschen sich bekehren werden, dann ist das, weil Gott sie erwählt hat und weil Gott sie ruft. Aber wie ruft Gott? In den meisten Fällen fast immer durch Menschen. Durch die Verkündigung der guten Botschaft. Und heute Abend haben wir so mehrere Beispiele gehört von der Verkündigung mit der Bibel im Zug und Bibel im Bus und Gespräch und Hinweis durch das Evangelium. Gott ruft und dafür sollen wir Gott danken. Wie gesagt, es ging um die Verkündiger, die Gruppe der Verkündiger, die diese Verpflichtung, das wollte ich heute Abend ganz besonders betonen, diese Verpflichtung sehen, Gott gegenüber für gläubige Menschen, die sich bekehrt haben, einfach zu danken, dass Gott sie erwählt und gerufen hat und für ganz bestimmte Ziele der Wahrheit zu glauben an der Wahrheit, nicht so wie die Gruppe davor, der Lügen zu glauben, sondern der Wahrheit zu glauben und zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ist das nicht gewaltig, dass Gott Menschen mitnimmt? Wie oft ging mir das so durch den Kopf, Herr, wärest du nicht viel besser, würdest du nicht viel weiter kommen, wenn du Engel schicken würdest und Engel erscheinen würden und Menschen das Zeugnis von dir weitersagen würden? Jemand hat das mal gesagt, nein, Gott wählt diesen Weg nicht, weil er kennt die Verstockenheit des Menschen. Und wenn jeden Tag um 12 Uhr ein Engel erscheinen würde, über den ganzen Himmel, auf der ganzen Planet Erde sichtbar, dann würden sich die Menschen derart daran gewöhnen, dass sie irgendwann mal ihre Uhren nach dem Erscheinen des Engels stellen würden. Ah ja, das ist wieder 12 Uhr. Gott weiß, was er tut. Und was macht er? Er tut, er ruft, er erwählt, aber wie? Durch das Evangelium. Lasst uns dadurch von diesen Gedanken, die wir hier lesen, einfach, dass es uns Mut macht, auch Mut zum Danken. Danken für meinen Bruder, der neben mir sitzt. Danken für unsere Geschwister, die vor kurzem zum Glauben kommen. Alex, Johann, wir hören euch, wir freuen uns mit euch zusammen und mit vielen anderen Geschwistern, David, ja, die ihr vor kurzem euch bekehrt habt. Wir freuen uns. Ja? Und wir wollen danken. Wir wollen für euch danken. Gott hat gerufen. Gott hat erwählt. Zur Rettung. Nicht nur, dass wir der Wahrheit glauben. Zur Heiligung des Geistes. Es gibt so vieles, was meinen Geist so verunreinigt. Mein Denken so verunreinigt, so in den Dreck zieht. Aber Gott möchte uns heiligen. Unser Denken heiligen. Dass es für ihn abgesondert ist. Dass wir das denken, was gut ist, was Gott wohlgefällig ist. Gott möchte uns heiligen im Geist. Gott möchte, dass unser Glaube an die Wahrheit immer wieder zunimmt. Auch als gläubige Menschen können wir hier und da Lügen glauben, die nicht im Wort Gottes stehen. Aber wir wollen uns gegenseitig ermutigen, der Wahrheit zu glauben. Und wir wollen danken für meinen Bruder, für meine Schwester neben mir. Und dran denken, es ist eine Pflicht, es ist eine Schuld, die wir Gott gegenüber begleichen sollen. Ich weiß, wir sind alle sehr unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, ich muss sehr aufpassen, dass ich Dinge, die ich schuldig bin, nicht vergesse. Ich muss sie mir aufschreiben. Ich habe bestimmt auch viele Dinge vergessen und über viele Dinge bei Gott und Menschen um Vergebung beten müssen. Aber ich hoffe, ich bin dabei. Ich lerne, ich habe Zettel, ich schreibe mir auf. Das hast du ausgeliehen, das hast du versprochen, das willst du machen. Jeder von uns geht unterschiedlich mit Schulden um. Wie gehst du damit um, wenn eine Mahnung ins Haus kommt? Du hast vergessen, eine Rechnung zu begleichen. Es geht uns sehr zuwider runter. Aber denken wir dran, wir sind vor Gott in Schuld. Und wenn wir so wollen, er mahnt uns heute Abend zu danken. Für unsere Brüder, für unsere Schwestern, die von Gott geliebt sind, die Gott erwählt hat und die Gott gerufen hat, damit sie das Heil erlangen und die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht wäre das gut, wenn wir einen kurzen Austausch über den Gedanken, über das Wort Herrlichkeit haben. Woran denken wir, wenn wir das Wort Herrlichkeit hören? Slava, Russisch. Vaslavu Boga, Slavu Božiu. In die Herrlichkeit Gottes. Dahin hat Gott uns berufen. In die Herrlichkeit Jesu Christi. Ist das etwas, was in der Zukunft aussteht? Werden wir das im Himmel erlangen? Oder ist es möglich, eine Herrlichkeit auch jetzt schon zu erleben? Was ist Herrlichkeit an sich? Vielleicht ein paar Gedanken als Austausch. Woran denken wir, wenn wir diese Worte lesen? Gott, wir danken für euch, dass Gott euch gerettet hat, gerufen hat, zur Erlangung im Besitz, dass mit anderen Worten, die Herrlichkeit in Jesus Christus in Besitz nehmt. Wann nehmen wir sie in Besitz? Jetzt? Später? Wann? Ja, ich bin schon unterwegs. Gerne, wer was sagen möchte. Es geht um die Herrlichkeit. Gerne.
Ja, vielleicht wenn wir uns bei Gott, also im Gebet oder wenn wir ihn erleben, dass wir dann so erfüllt sind, dass wir dann seine Herrlichkeit spüren. Mhm. Das würde ich jetzt so von mir aus jetzt so sagen, so meine Erkenntnis.
Das heißt, Herrlichkeit, hier steht es ja, Herrlichkeit, die man in Besitz nimmt. Okay. Heißt das, wir sind dabei oder wir haben sie in Besitz genommen oder die gehört uns? Ja, das war eine Bestätigung, ja, genau, ja. Okay?
Also das erlebe ich immer wieder, dass ich gehe oft mit dem Herrn spazieren und dann merke ich manchmal so, wie so eine Gotteshand mich einfach streichelt oder einfach diese Erfüllung und dadurch, ja, man fühlt sich einfach wohl und geborgen, man fühlt so einen Frieden, den hatte ich vorher einfach nicht gehabt und das würde ich jetzt so sagen.
Okay, gut. Ja, eine Herrlichkeit, die man in Besitz nehmen darf, die uns zusteht, das verspricht Gott. Und dafür dankt Paulus für diese Menschen, die jetzt in Besitz genommen werden darf, genommen worden ist. Ja, ist das zu überraschend, der Gedanke? Wir haben uns nicht drauf eingestellt. Okay. Ja, gerne.
Mich hat das schon vor einer Zeit beschäftigt, was ist die Herrlichkeit? Dann habe ich auch gegoogelt und gesucht, was gibt es für Alternativworte für das Wort Herrlichkeit. Das heißt Schönheit, Gottes Schönheit, oder wenn ich an Herrlichkeit denke, denke ich an Licht. Aber es ist irgendwie noch zu wenig, um das zu verstehen, was gemeint ist, jetzt schon zu ergreifen. Wie kann ich Gottes Schönheit oder Gottes Herrlichkeit jetzt ergreifen, das Licht ergreifen? Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen.
Ja, vielleicht hätte ich das von Anfang an sagen sollen, so in diesem Wort. Oder es gibt viele Bibelstellen, ich habe die nicht alle gelesen, aber ich habe nachgeguckt, es gibt um die 160 Bibelstellen, die das Wort Herrlichkeit beinhalten in der Bibel. Und in diesem Wort, in der Wortbedeutung steckt Glanz, Majestät, Licht, ich würde sagen, Gottes Gegenwart steckt da drin. Herrlichkeit, Herrlichkeit. Jakob, ich sehe es dir an.
Ja, es, glaube ich, ist immer auch mit Zukunft verbunden, aber auch jetzt. Wir werden verwandelt in das Ebenbild Christi, von einer Herrlichkeit zu der anderen. Und das sind dann einfach, denke ich, diese schönen Eigenschaften von Jesus.
Mhm. Ja. 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 Ja, sind wir einverstanden damit? Herrlichkeit, Paulus dankt für Menschen, die von Gott erwählt sind und gerufen sind, unter anderem um die Herrlichkeit des Jesus Christus in Besitz zu nehmen. Und so verstehe ich das auch. Diese Herrlichkeit, die haben wir jetzt. Ja? Nur die ist versteckt. Wo ist diese Stelle in 2. Korinther am Anfang? 3, 4, dass diese Herrlichkeit ist in tönernen Gefäßen, versteckt, die rissig sind, die zum Teil kaputt sind, unser Körper, unsere gefallene Welt. Da steckt diese Herrlichkeit Gottes drin. Oft ist die nicht sichtbar, aber die ist erlebbar. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes. Immer wieder sprechen Menschen, denen Gott erlaubt, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, die Herrlichkeit des Himmels zu sehen. Ich weiß, meine Mutter erzählte das mal, dass sie, während sie gebetet hat, dass Gott ihr so eine Erscheinung, so eine Vision mal gegeben hat, so ein bisschen hinter die Kulissen, in den Glanz, die Majestät des Himmels, so ein ganz Stückchen durch ein kleines Schlüsselloch reinzuschauen. Aber auch erlebbar im Alltag und vor allem die Gegenwart Gottes. Ja. Und vielleicht schließen wir bei diesem Gedanken und beten noch zusammen. Eine Herrlichkeit Gottes, eine Majestät, ein Glanz, ein Licht, in dem wir leben dürfen. Natürlich gehen wir auch immer wieder und oft und jeder von uns durch Täler der Dunkelheit. Und da lehrt uns die Bibel, da ist einfach der Unterschied. Gläubige Menschen, Menschen, die Herrlichkeit Gottes empfangen haben, in denen die jetzt gerade nicht sichtbar ist, weil sie durch ein dürres Tal gehen, aber sie gehen weiter, sie bleiben dran. Und sie glauben daran, dass diese Herrlichkeit wieder zum Vorschein kommen wird. Und natürlich in der vollen Macht, dann, wenn wir Jesus sehen werden, wenn er uns abholen, höchstpersönlich abholen wird. Wir beten noch zusammen. Wer laut beten möchte, beten wir zusammen.